Wie viel ist ein Mensch wert? 100 Rinder, das gesamte Vermögen eines Menschen oder vielleicht nur ein Stück Fleisch? Was passiert, wenn für einen Wunsch wirklich alles geopfert wurde? Dies ist ein Märchen über Besitz, Begehren und die schwierige Frage: Kann man den Wert eines Menschen überhaupt in einen Preis verwandeln? Und damit herzlich willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast erzähle ich euch Märchen aus aller Welt. Daraufhin folgen eine spannende Analyse und Deutung. Heute reisen wir wieder an die Ostküste Afrikas. Zu einem Märchen der Swahili aus Tansania. Ich wünsche euch viel Spaß!
Rabbit, die Märchensammlung und mehr.
Das Märchen: Eine Frau für 100 Rinder. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die lebten viele Jahre im Lande Pata und sie hatten einen Sohn. Ihr Vermögen bestand aus 100 Rindern. Sie besaßen nicht ein einziges Kalb mehr als diese 100 Rinder. Allmählich wuchs der Sohn heran und wurde ein großer Junge. Als der Knabe 15 Jahre alt war, starb sein Vater und nach einigen Jahren starb auch seine Mutter. So beerbte der Jüngling seine beiden Eltern und er erbte die 100 Rinder. Er blieb also allein und hielt die Trauerzeit für seine Eltern. Als die Zeit der Trauer vorüber war, wollte er eine Frau suchen und heiraten. Er sagte zu seinen Nachbarn: Ich möchte gern heiraten, denn meine Eltern sind gestorben und jetzt bin ich ganz allein. Ich will aber nicht allein bleiben, also muss ich heiraten. Seine Nachbarn sagten zu ihm: Jawohl, heirate nur, denn du bist jetzt wirklich ganz allein und wir werden uns für dich auch umsehen, damit du eine Frau bekommst. Ich möchte gern, sagte er, dass jemand für mich eine Frau sucht. Einer von den Nachbarn suchte eine passende Frau für den jungen Mann. Als er eine gefunden hatte, kam er zurück und sagte zu ihm: Ich habe eine Frau gefunden, wie du sie willst. Aber sie ist nicht von hier. Woher ist sie denn? Aus einem Ort ziemlich weit von hier. Ich denke, man braucht 8 Stunden, um dorthin zu kommen. Der junge Mann fragte weiter: Wessen Tochter ist denn dieses Mädchen? Der Nachbar antwortete ihm: Es ist die Tochter Abdallahs und ihr Vater ist sehr reich. Er besitzt 6000 Rinder und er hat kein anderes Kind als diese Tochter. Als der Jüngling dies hörte, war er voll Verlangen, diese Frau zu bekommen, und er bat seinen Nachbarn: Gehe doch morgen hin und überbringe meine Antwort, nämlich, dass ich mit allem einverstanden bin. Der Nachbar war dazu bereit. Wenn Allah will und mich am Leben erhält, werde ich morgen hingehen. Als der Morgen graute, stand der Vermittler auf und ging zu dem alten Abdallah und überbrachte ihm die Botschaft. Daraufhin antwortete der Vater: Ich habe deine Worte gehört, aber ich verlange von dem, der meine Tochter heiraten will, 100 Rinder als Brautschatz. Dann gebe ich ihm meine Tochter zur Frau. Der Vermittler versprach, er wolle die Antwort überbringen. Da stand er auf und ging zurück und berichtete dem Jüngling alles, was verhandelt worden war. Der Jüngling sagte: Ich habe seine Worte gehört, aber er will als Brautschatz 100 Rinder und ich habe nicht mehr als 100 Rinder. Wenn ich sie ihm alle gegeben habe, wovon soll dann meine Frau leben, wenn sie zu mir kommt? Ich habe doch kein anderes Vermögen als die 100 Rinder, die ich von meinem Vater geerbt habe. Schließlich sagte sein Nachbar zu ihm: Entscheide dich, wenn du nicht willst, so werde ich diese Antwort überbringen. Aber wenn du sie willst, so sag es mir endlich. Der Jüngling beugte sich nieder und dachte nach, und als er sich dann wieder aufrichtete, sprach er: Es soll geschehen, gehe hin und sage, ich wäre einverstanden. Ich werde die 100 Rinder holen und sie ihm geben. Also kehrte der Vermittler zu dem Vater zurück und teilte ihm alles mit. Der Vater stimmte hierauf der Hochzeit zu. Dann besprachen sie die Einzelheiten und jemand wurde ausgeschickt, um den jungen Mann zu rufen. Dieser kam und wurde freundlich aufgenommen und dann sprachen sie über die Heirat. Er zahlte die 100 Rinder und das Hochzeitsfest wurde gehalten. Danach nahm er seine Frau und zog heim. So blieben sie denn zunächst 10 Tage und als der mitgebrachte Vorrat zu Ende war, hatte der junge Mann nichts zu essen für seine Frau. Da sagte er zu ihr, »Liebe Frau, jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Vorher hatte ich meine Rinder, die habe ich gemolken und so meinen Unterhalt gehabt. Aber jetzt gab ich alle meine Rinder für dich und habe nichts mehr. Liebe Frau, ich will nun zu meinen Nachbarn gehen und mir von denen, die Kühe haben, etwas Milch geben lassen, wie viel es auch immer sei, damit wir etwas zu essen haben.« Da antwortete ihm seine Frau, »Jawohl, lieber Mann.« Alle Tage ging er zu den Nachbarn und ließ sich ihre Kühe melken, damit er etwas für sich und seine Frau zu essen bekam. So ging es eine Zeit lang. Eines Tages ging die Frau hinaus und stellte sich vor die Tür. Da kam ein sehr schöner junger Mann vorbei. Als er die Frau an der Tür stehen sah, brannte er vor Verlangen, sie zu verführen und schickte nachher einen Kuppler zu ihr. Die Frau sagte, »In Allahs Namen, ich habe die Nachricht erhalten, aber warte nun noch ein wenig, dann werde ich dir meine Meinung sagen. Jetzt kann ich es noch nicht.« So stand dann der Kuppler auf und ging heim. Nach 3 Monaten dachte der Vater der Frau, »Ich will einmal hingehen und meine Tochter bei ihrem Mann besuchen.« So begab er sich auf die Reise und wanderte seines Weges, bis er bei seinem Schwiegersohn ankam und klopfte an die Tür. Die Tochter stand auf und rief, »Wer ist da?« Der Alte antwortete, »Ich bin hier, Abdallah, dein Vater.« Da stand seine Tochter auf und sagte zu ihm, »Tritt doch näher.« So ging er hinein und begrüßte seine Tochter und sie bat ihn in die Halle und der Alte setzte sich. Der Vater fragte seine Tochter, wie es ihr gehe, und sie sagte, »Ganz gut, mein Vater.« Schließlich stand die Tochter auf und ging in ihr Zimmer und dachte nach und weinte sehr, weil im ganzen Hause auch nicht das Geringste war, was sie ihrem Vater hätte kochen können. So ging sie dann zur Hintertür hinaus, und als sie aus dem Hof hinaussah, bemerkte sie den jungen Mann, der sie verführen wollte. Er rief sie heran. Da ging die Frau zu ihm und fragte, »Wie geht es denn, mein Herr?« Er antwortete, »Ich habe jemanden zu dir geschickt und du hast gesagt, dass du kommen willst, mich zu besuchen, aber du bist nicht gekommen. Warum bist du so unbeständig? Seit ich dich gesehen habe, damals, als du an der Tür standest, kann ich nicht mehr schlafen. Wenn ich mich hinlege, träume ich alle Tage nur von dir.« Da antwortete ihm die Frau, »Wenn es Allahs Wille ist, werde ich dich nicht mehr an der Nase herumführen. Wenn du nach mir verlangst, werde ich gleich kommen. Aber zunächst verschaff mir ein Stück Fleisch, dass ich für meinen Gast etwas zu essen kochen kann. Dann will ich kommen.« Der junge Mann fragte, »Wer ist denn dein Gast?« Die Frau erwiderte, »Mein Vater ist gekommen.« Da sagte er, »Wie Allah befiehlt, warte hier, ich werde dir sogleich das Fleisch bringen.« Bald kam der junge Mann auch schon mit einem großen Stück Rindfleisch und sprach, »Hier ist das Fleisch, aber nun halte mich auch nicht länger hin.« Sie sagte, »Wenn es Allahs Wille ist, werde ich dich nicht hinhalten.« Da streckte er die Hand aus und gab ihr das Fleisch, und die Frau nahm es und ging ins Haus hinein. Der junge Mann ging draußen auf und ab und wartete auf die Erfüllung des Versprechens, das ihm die Frau gegeben hatte. Die Frau nahm das Fleisch, zerschnitt es und legte es in den Topf. Kurz darauf kam ihr Mann zurück und fand seinen Schwiegervater in der Halle. Als er ihn dort sitzen sah, erstarrte ihm das Blut, er fand keine Worte und wusste nicht, was er tun sollte. Aber er kam doch näher und grüßte ihn der Sitte gemäß und fragte ihn, wie es ihm gehe. Dann ging er zu seiner Frau hinein und fand sie beim Kochen des Fleisches und fragte sie, »Meine liebe Frau, was kochst du da?« »Ich koche Fleisch.« »Wo hast du denn das Fleisch her?« »Ich habe es von den Nachbarn bekommen, die haben es mir gegeben.« Als ihr Mann dies hörte, schwieg er still und wurde betrübt, weil er so gar nichts hatte. Und er sagte zu seiner Frau, »Meine liebe Frau, was sollen wir nur anfangen, nun haben wir auch noch einen Gast.« Seine Frau antwortete ihm, »Ich weiß nicht, was wir tun sollen.« Der Mann sagte, »Ich will hinaus zu den Reichen gehen, bei denen ich die Rinder melke, und will ihnen sagen, dass ich jetzt einen Gast bei mir habe. Ich werde sie bitten, mir irgendetwas, was es auch sei, zu geben, damit ich für meinen Gast etwas kochen kann.« Dann stand er auf und ging zu den reichen Leuten, bei denen er arbeitete. Und die reichen Leute nahmen es nicht übel auf, gaben ihm ein wenig Fleisch und ein wenig Milch. Zu Hause hatte die Frau unterdessen das Fleisch, das sie von dem Verführer erhalten hatte, gekocht. Da kam dann auch ihr Mann mit etwas Fleisch wieder heim, und die Frau nahm das Fleisch von ihrem Mann in Empfang und legte es auf die Erde. Dann stand ihr Mann auf und wusch sich die Hände und ging sogleich in die Halle. Die Frau schöpfte das Fleisch aus dem Topf und legte es auf die Schüssel, von der man zu essen pflegte. Doch der Verführer wartete lange. Schließlich sagte er sich, am besten ist es, ich gehe vorn an die Tür vorbei und sehe einmal nach. Vielleicht bekomme ich da die Frau zu sehen. So ging er dort vorbei und sah den Mann der Frau und den Schwiegervater miteinander sprechen. Da grüßte er, und der Gruß wurde erwidert, und man bat ihn näher zu treten. Sie unterhielten sich eine Weile, denn der Mann der Frau wusste nichts von den Plänen des anderen. Nachdem die Frau das Fleisch auf die Schüssel gelegt hatte, brachte sie es in die Halle hinaus und forderte die Männer auf. »So esst nun, ihr drei Narren!« Da erhob sich ihr Vater und fragte, »Ei, worin besteht denn meine Narrheit?« Seine Tochter antwortete ihm, »Bitte, Vater, iss nur erst, dann werde ich dir deine Narrheit mitteilen.« Aber der Vater sagte, »Nein, ich esse nicht. Zuerst sollst du mir meine Narrheit erklären, dann will ich essen.« Da erhob sich die Tochter und sagte, »Mein Vater, du hast eine teure Sache für etwas Billiges verkauft.« Ihr Vater fragte, »Was habe ich denn zu billig verkauft?« »Mich, mein Vater, hast du billig verkauft.« »Wieso denn?« »Vater, du hast keine andere Tochter und keinen anderen Sohn, nur mich allein. Doch du hast mich für 100 Rinder verkauft, obwohl du, Vater, doch 6000 Rinder hast. Du hast also 100 Rinder für wertvoller gehalten als mich. Deshalb habe ich gesagt, du hast etwas Teures für etwas Billiges hingegeben.« Der Vater erwiderte, »Das ist wahr, mein Kind, ich bin ein Narr gewesen.« Da erhob sich ihr Mann und sprach, »Nun bitte, beweise auch mir meine Narrheit.« Die Frau sagte zu ihm, »Du bist ein noch viel größerer Narr.« »Wieso das?« »Du hast 100 Rinder von deinen Eltern ererbt, nicht ein einziges Kalb mehr hast du gehabt. Die hast du nun alle weggegeben und mich dafür geheiratet. Für alle deine 100 Rinder. Es gibt doch so viele Frauen in eurer Stadt, deren Brautpreis nur 10 oder 20 Rinder beträgt. Aber du hast sie nicht einmal angesehen. Du bist gekommen und hast mich für all deine Rinder geheiratet. Und nun hast du nichts, nicht einmal etwas zu essen für dich und mich, und bist ein Diener fremder Leute geworden. Erst wenn du die Kühe fremder Leute melkst, bekommst du etwas zu essen. Hättest du die Hälfte deiner Rinder behalten und für die andere Hälfte eine Frau geheiratet, dann hättest du etwas zu essen. Darin besteht deine Narrheit, mein lieber Mann.« Dann fragte auch der Nichtsnutz, »Und worum besteht denn meine Narrheit? Sage es mir an.« Da erhob sich die Frau und sagte, »Du bist ein noch viel größerer Narr als die anderen beiden.« »Aber warum denn?« »Du wolltest etwas, was für 100 Rinder gekauft war, für ein einziges Stück Rindfleisch bekommen. Bist du dann nicht ein Narr?« Da sprang der Verführer aber auf und machte, dass er fortkam. Der Vater blieb 2 Tage bei ihnen. Am 3. Tag nahm er Abschied und ging heim. Als er zu Hause angekommen war, schickte er die Rinder, die er von seinem Schwiegersohn bekommen hatte, zurück und schenkte ihm noch weitere 200. So konnte seine Tochter mit ihrem Mann viele Tage in Ruhe leben. Doch was steckt hinter dem Märchen? Analyse Teil 1: Der Preis der Braut. Im ersten Teil des Märchens steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, welchen Wert wir Menschen, Beziehungen und materiellem Besitz beimessen. Die 100 Rinder sind dabei mehr als nur ein Zeichen für Reichtum. Sie bilden die gesamte wirtschaftliche Lebensgrundlage des jungen Mannes und stehen damit für Sicherheit, Selbstständigkeit und die Möglichkeit für sich und eine zukünftige Familie zu sorgen. Gleichzeitig wird deutlich, dass sein Wunsch nach einer Ehe aus einem menschlichen Bedürfnis nach Gemeinschaft entsteht. Nach dem Tod seiner Eltern ist er allein und möchte wieder eine Familie haben. Sein Wunsch ist deshalb zunächst keineswegs unvernünftig. Problematisch wird vielmehr, welchen Preis er bereit ist, dafür zu zahlen. Besonders interessant ist, dass er selbst erkennt, welche Folgen seine Entscheidung haben könnte. Er weiß, dass ihm nach der Abgabe seines gesamten Besitzes nichts mehr bleiben wird. Trotzdem entscheidet er sich dafür. Seine spätere Bezeichnung als Narr bedeutet deshalb nicht, dass er dumm oder unwissend wäre. Seine Narrheit besteht vielmehr darin, dass sein Wunsch stärker wird als seine eigene Vernunft. Er erkennt das Risiko und handelt trotzdem gegen seine eigene Einsicht. Das Märchen stellt damit eine Frage, die weit über die konkrete Situation hinausgeht. Wie viel sollte ein Mensch für einen Wunsch aufgeben und ab welchem Punkt gefährdet er durch sein Opfer genau das Glück, das er eigentlich erreichen möchte? Gleichzeitig wird aber auch das Verhalten des Vaters kritisch vorbereitet. Obwohl er selbst außerordentlich wohlhabend ist, verlangt er einen Preis, der den zukünftigen Ehemann seiner einzigen Tochter vollkommen mittellos macht. Dadurch entsteht ein deutlicher Gegensatz zwischen dem materiellen Wert und dem menschlichen Wert. Besitz wird gezählt und lässt sich in einer konkreten Zahl ausdrücken, während sich der Wert eines Menschen gerade nicht auf diese Weise bestimmen lässt. Genau daraus entwickelt das Märchen später seine eigentliche Pointe. Die 100 Rinder werden zu einem scheinbaren Maßstab für den Wert der Frau, obwohl die Geschichte letztlich zeigt, wie absurd eine solche Rechnung ist. Auffällig ist außerdem, dass die wichtigsten Figuren keine eigenen Namen erhalten. Der junge Mann bleibt der junge Mann, seine Frau bleibt die Frau und auch andere Figuren werden hauptsächlich über ihre Funktionen in der Geschichte bezeichnet. Lediglich ihr Vater Abdallah wird namentlich genannt. Warum ausgerechnet er einen Namen trägt, erklärt das Märchen selbst nicht, weshalb man diesen Umstand nicht ohne weiteres einer bestimmten symbolischen Bedeutung zuschreiben sollte. Die Namenslosigkeit der Hauptfiguren passt jedoch sehr gut zur Erzählweise von dem Märchen. Die Personen sollen weniger als einzigartige, psychologisch ausgearbeitete Individuen erscheinen, sondern bestimmte menschliche Rollen und Verhaltensweisen verkörpern. Der junge Mann kann dadurch für jeden Menschen stehen, der bereit ist, für einen großen Wunsch seine Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Auch die Frau wird nicht durch einen Namen individualisiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass gerade sie sich im weiteren Verlauf als besonders kluge und selbstbestimmte Figur erweist. Ihre Bedeutung entsteht also nicht daraus, wer sie namentlich ist, sondern daraus, wie sie handelt und wie sie die Entscheidungen der anderen beurteilt. Der erste Teil legt damit bereits den Grundgedanken des gesamten Märchens fest. Nicht alles, was einen Preis besitzt, hat deshalb einen bestimmbaren Wert. Gleichzeitig kann selbst etwas sehr Wertvolles zu einer unvernünftigen Entscheidung führen, wenn man dafür alles andere aufgibt. Der junge Mann erreicht zunächst genau das, was er sich gewünscht hat. Doch indem er dafür seine gesamte Lebensgrundlage opfert, schafft er gleichzeitig das Problem, das die weitere Handlung bestimmen wird. Analyse Teil 2: Ein Leben ohne die 100 Rinder. Der zweite Teil des Märchens zeigt nun die Konsequenzen einer Entscheidung, die im ersten Teil noch wie ein glückliches Ende wirken konnte. Der junge Mann hat bekommen, was er sich gewünscht hat. Doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich, dass Liebe und Gemeinschaft allein die materiellen Bedingungen des Lebens nicht ersetzen können. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Märchen den jungen Mann nicht einfach für seine Fehlentscheidung bestraft. Er übernimmt Verantwortung für die entstandene Situation. Er arbeitet, bittet seine Nachbarn um Unterstützung und versucht dafür zu sorgen, dass seine Frau und er etwas zu essen haben. Das macht ihn zu einer durchaus sympathischen Figur. Er hat unvernünftig gehandelt, aber er läuft vor den Folgen seiner Entscheidung nicht davon. Gerade deshalb lohnt es sich, seine Situation nicht nur als Geschichte über einen törichten Mann zu betrachten. Man kann auch fragen, wie frei seine Entscheidung tatsächlich gewesen ist. Er wollte nach dem Tod seiner Eltern nicht länger allein sein und befand sich damit in einer emotional verletzlichen Situation. Sein Wunsch nach einer Frau war gleichzeitig der Wunsch nach Nähe, Zugehörigkeit und einer neuen Familie. Das entschuldigt seine Entscheidung nicht, macht sie aber verständlicher. Menschen treffen schließlich nicht jede Entscheidung ausschließlich nach wirtschaftlicher Vernunft. Das Märchen zeigt damit sehr treffend, wie ein nachvollziehbares Bedürfnis zu einer problematischen Entscheidung führen kann, wenn dieses Bedürfnis so stark wird, dass andere Konsequenzen in den Hintergrund treten. Mindestens ebenso kritisch muss jedoch die Situation seiner Frau betrachtet werden. Sie hat den Preis für die Entscheidung der beiden Männer mitzutragen, obwohl im Märchen nicht erwähnt wird, dass sie selbst über diesen Preis entschieden hätte. Ihr Vater erhält die 100 Rinder, ihr Mann gibt sie her, doch anschließend lebt auch sie in Armut. Damit stellt sich eine wichtige Frage. Wer entscheidet hier eigentlich über wessen Zukunft? Die Frau wird zunächst wie der Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Männern behandelt. Gleichzeitig zeigt der weitere Verlauf, dass sie keineswegs eine passive Figur ist. Sie beginnt selbst Entscheidungen zu treffen und auf ihre schwierige Situation zu reagieren. Mit dem Auftreten des fremden jungen Mannes entsteht schließlich ein neuer Konflikt. Auf den ersten Blick könnte man die Frau dafür verurteilen, dass sie ihn nicht eindeutig zurückweist. Doch das Märchen lässt an dieser Stelle bewusst offen, was sie tatsächlich beabsichtigt. Sie verspricht ihm nichts Konkretes, sondern hält ihn hin. Deshalb wäre es vorschnell, ihr Verhalten bereits als Untreue zu bewerten. Vielmehr entsteht eine Spannung zwischen dem, was der fremde Mann von ihr erwartet, und dem, was sie selbst möglicherweise plant. Auch das Verhalten dieses Mannes verdient eine kritische Betrachtung. Er sieht eine verheiratete Frau und möchte sie unmittelbar für sich gewinnen. Dabei erfahren wir kaum etwas darüber, wer sie als Mensch ist oder was sie möchte. Sein Verlangen richtet sich zunächst vor allem auf das, was er gesehen hat. Damit setzt sich ein Muster fort, das bereits im ersten Teil begonnen hat. Männer entwickeln Wünsche in Bezug auf diese Frau und versuchen anschließend, diese Wünsche durch Vermittler oder durch materielle Mittel zu erreichen. Zuerst wurde ihre Ehe zwischen Männern ausgehandelt. Nun schickt auch der Verführer einen Mittelsmann zu ihr. Die Frau wird also erneut mit einem männlichen Anspruch konfrontiert. Besonders bedeutsam wird schließlich der Besuch ihres Vaters. Plötzlich treffen zwei vollkommen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Der Vater besitzt tausende Rinder, während seine Tochter nicht mal einmal genügend Lebensmittel im Haus hat, um ihm etwas zu essen anzubieten. Ihre Reaktion darauf ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Scham und Verzweiflung. Sie zieht sich zurück und weint. Darin zeigt sich, dass Armut nicht nur bedeutet, wenig zu besitzen. Sie kann auch das Gefühl erzeugen, gesellschaftlichen Erwartungen nicht mehr entsprechen zu können. Die Frau leidet nicht alleine darunter, dass kein Essen vorhanden ist, sondern darunter, ihrem eigenen Vater nichts anbieten zu können. Und genau hier wird die Entscheidung aus dem ersten Teil noch einmal besonders bitter. Der Mann, der nur als Gast in einem Haus sitzt, in dem es nichts zu essen gibt, ist gleichzeitig derjenige, der 100 Rinder aus diesem Haushalt erhalten hat. Er ist reich, während seine Tochter aufgrund der Vereinbarung, von der auch er profitiert hat, in Armut lebt. Das Märchen zwingt uns damit zu einer unangenehmen Frage. Welche Verantwortung trägt jemand für die Folgen einer Vereinbarung, wenn er zwar formal bekommen hat, was vereinbart wurde, aber erkennen müsste, dass eine andere dadurch seine gesamte Existenzgrundlage verloren hat? Der zweite Teil verschiebt deshalb auch unseren Blick auf die Geschichte. Es geht nicht mehr nur darum, ob 100 Rinder ein angemessener Preis für eine Ehe waren. Es geht zunehmend um Verantwortung, Abhängigkeit und Macht. Der junge Mann ist von seinen Nachbarn abhängig, seine Frau von der wirtschaftlichen Situation ihres Mannes und gleichzeitig stehen beide einem Vater gegenüber, der ihnen ohne Schwierigkeiten helfen könnte. In dieser Lage tritt nun ein weiterer Mann auf, der etwas von der Frau möchte. Gerade ihre wirtschaftliche Not macht diese Situation besonders problematisch, denn Bedürftigkeit kann ein Machtgefälle schaffen, das andere Menschen ausnutzen können. Damit endet dieser Teil an einem entscheidenden Punkt. Die Frau steht zwischen Armut, familiären Erwartungen und einem Mann, der etwas von ihr verlangt. Die spannende Frage lautet deshalb nicht nur, ob sie seinem Angebot nachgeben wird. Viel interessanter ist, wird sie in einer Geschichte, in der bislang vor allem andere über ihren Wert und ihre Zukunft entschieden haben, nun beginnen, die Situation selbst in die Hand zu nehmen? Analyse Teil 3: Das Stück Fleisch. Im dritten Teil verändert sich vor allem die Rolle der Frau. Bisher war sie häufig diejenige, über deren Leben andere entschieden haben. Nun beginnt sie selbst die Situation zu kontrollieren. Besonders deutlich wird das im Umgang mit dem Mann, der sie verführen möchte. Sie nutzt sein Verlangen nach ihr, um von ihm das Fleisch zu bekommen, das sie dringend für ihren Vater benötigt. Damit kehrt sich das bisherige Machtverhältnis zumindest teilweise um. Der Mann glaubt, er könnte durch eine materielle Gabe Zugang zu ihr erhalten. Tatsächlich ist es jedoch die Frau, die seine Erwartungen für ihre eigenen Zwecke nutzt. Trotzdem sollte man diese Situation nicht einfach als cleveren Trick feiern. Denn hinter ihrem Verhalten steht eine ernste Notlage. Sie braucht Lebensmittel und weiß, dass der fremde Mann etwas von ihr möchte. Damit berührt die Geschichte ein Machtgefälle, das auch heute noch relevant ist. Wie frei ist eine Entscheidung, wenn jemand dringend etwas benötigt und eine andere Person die Bedürftigkeit mit eigenen Erwartungen verbindet? Der Verführer bietet das Fleisch schließlich nicht aus reiner Hilfsbereitschaft an. Er verbindet seine Unterstützung mit der Erwartung, dass die Frau anschließend sein Verlangen erfüllt. Materielle Hilfe wird damit zu einem Mittel, mit dem er sich eine Gegenleistung erhofft. Interessant ist, dass die Frau ihm diese Gegenleistung zwar scheinbar verspricht, das Märchen aber zunehmend erkennen lässt, dass sie keineswegs vorhat, sich einfach seinem Wunsch zu unterwerfen. Sie durchschaut vielmehr, dass er glaubt, sie durch ein Stück Fleisch für sich gewinnen zu können. Genau dieser Gedanke wird für die späte Pointe entscheidend. Schon zuvor wurde ihr Wert durch einen materiellen Preis ausgedrückt. Ihr Vater verlangte 100 Rinder für ihre Heirat. Nun versucht ein anderer Mann erneut, etwas Materielles gegen die Frau einzutauschen. Der Unterschied liegt lediglich in der Größenordnung. Aus 100 Rindern wird ein Stück Fleisch. Beide Situationen beruhen jedoch auf eine ähnliche Vorstellung, dass der Zugang zu einer Frau durch eine materielle Leistung erworben werden könnte. Gleichzeitig ist auch das Verhalten der Frau nicht vollkommen unproblematisch. Sie belügt ihren Ehemann darüber, woher das Fleisch stammt. Das lässt sich kritisch betrachten, selbst wenn wir nachvollziehen können, warum sie so handelt. Gerade diese Ambivalenz macht die Figur interessant. Das Märchen präsentiert keine vollkommen makellose Heldin. Sie befindet sich in einer schwierigen Lage und bedient sich der Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Ihre Täuschung dient dabei nicht dazu, sich persönlich zu bereichern. Sie versucht zunächst, eine konkrete Notlage zu lösen und ihrem Vater etwas anbieten zu können. Trotzdem bleibt die Frage bestehen, ob ein nachvollziehbares Ziel jedes Mittel rechtfertigt. Auch ihr Ehemann wird in diesem Teil noch einmal differenzierter dargestellt. Als er seinen wohlhabenden Schwiegervater im eigenen Haus entdeckt, empfindet er sofort Scham und Hilflosigkeit. Wieder versucht er jedoch nicht, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Er geht zu den Menschen, für die er arbeitet, und bittet um Lebensmittel für seinen Gast. Darin zeigt sich erneut, dass seine ursprüngliche Entscheidung zwar unvernünftig war, er selbst aber nicht als schlechter Mensch dargestellt wird. Seine größte Schwäche scheint weniger mangelnder Charakter als mangelnde Voraussicht zu sein. Er versucht immer wieder, die unmittelbaren Folgen seiner früheren Entscheidung zu bewältigen, anstatt deren Ursache zu erkennen. Besonders ironisch ist dabei die Anwesenheit des Vaters. Der Mann, der durch den Brautpreis 100 Rinder erhalten hat, sitzt nun als Gast bei seiner Tochter und ihrem mittellosen Mann. Während beide verzweifelt versuchen, ihm etwas zu essen anzubieten. Das Märchen führt damit die Absurdität der ursprünglichen Vereinbarung unmittelbar vor Augen. Eigentlich wäre genügend Wohlstand vorhanden. Er befindet sich nur bei der Person, die ihn am wenigsten benötigt. Ausgerechnet die Menschen, deren gemeinsame Zukunft durch die Hochzeit begründet werden sollte, verfügen anschließend nicht mehr über die Mittel, diese Zukunft zu gestalten. Dann bringt das Märchen seine wichtigste Figuren auf bemerkenswert geschickte Weise an einen Ort. Der Verführer wird ungeduldig und kommt zum Haus. Der Ehemann kennt dessen Absichten nicht und begegnet ihm deshalb freundlich. Schließlich sitzen der Vater, der Ehemann und der Verführer gemeinsam beieinander. Jeder dieser Männer hat auf unterschiedliche Weise versucht, den Wert der Frau mit etwas Materiellem zu verbinden. Doch keiner von ihnen erkennt zu diesem Zeitpunkt, was sie gemeinsam haben. Genau darin liegt die besondere Bedeutung dieses Teils. Die Frau scheint zunächst die schwächste Position zu besitzen. Sie hat kein eigenes Vermögen, lebt in Armut und ist mit der Entscheidung und den Erwartungen mehrerer Männer konfrontiert. Dennoch ist sie am Ende die einzige Person, die die gesamte Situation überblickt. Ihr Vater kennt die Absichten des Verführers nicht, ihr Mann kennt sie ebenfalls nicht. Der Verführer wiederum glaubt noch immer, die Frau werde ihm vermeintliches Versprechen erfüllen. Nur sie kennt alle Zusammenhänge. Damit verschiebt sich die eigentliche Macht innerhalb der Geschichte. Materiell besitzt die Frau fast nichts, doch sie besitzt etwas, das den anderen Figuren fehlt: Wissen. Und dieses Wissen gibt ihr die Möglichkeit, die Situation zu bestimmen. Das Märchen stellt dadurch eine interessante Gegenüberstellung her. Die Männer verfügen über Besitz, gesellschaftliche Stellung oder zumindest die Möglichkeit, materielle Angebote zu machen. Die Frau besitzt dagegen den Überblick und die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen. Am Ende des dritten Teils sitzt deshalb nicht zufällig alle Beteiligten gemeinsam beieinander. Die Geschichte hat sie an einen Tisch gebracht, damit ihre Entscheidungen miteinander verglichen werden können. Die entscheidende Frage lautet nun nicht mehr, ob die Frau dem Verführer folgen wird. Vielmehr stellt sich die Frage, was passiert, wenn diejenigen Personen, über deren Wert die ganze Zeit andere entschieden haben, plötzlich selbst das Wort ergreift und deren Verhalten beurteilt. Analyse Teil 4. Die drei Narren. Im vierten Teil erreicht das Märchen seinen eigentlichen Höhepunkt. Die Frau bezeichnet ihren Vater, ihren Ehemann und den Verführer als Narren und zwingt damit erstmals alle drei Männer dazu, ihre eigenen Entscheidungen aus ihrer Perspektive zu betrachten. Das ist besonders bemerkenswert, weil sie zu Beginn der Geschichte selbst kaum Einfluss darauf hatte, was mit ihr geschah. Andere bestimmten ihren Preis, verhandelten über ihre Ehe und entschieden damit indirekt über ihre Zukunft. Am Ende ist ausgerechnet sie diejenige, die das Verhalten aller Beurteiligten beurteilt. Damit findet eine deutliche Umkehr des Machtverhältnisses statt. Ihre erste Kritik richtet sich gegen ihren Vater. Sie wirft ihm vor, etwas Wertvolles für etwas vergleichsweise Wertloses hergegeben zu haben. Gemeint ist damit natürlich sie selbst. Ihr Vater besitzt bereits 6000 Rinder und hat außer ihr keine weiteren Kinder. Trotzdem verlangt er 100 zusätzliche Rinder. Seine Narrheit besteht dabei nicht einfach darin, dass der Brautpreis zu niedrig gewesen wäre. Würde man die Aussage nur so verstehen, könnte leicht der Eindruck entstehen, die Tochter hätte eben mehr Rinder kosten müssen. Die wesentliche interessantere Deutung liegt darin, dass sich der Wert eines Menschen überhaupt nicht sinnvoll in Vieh ausdrücken lässt. Allerdings muss man die Verantwortung des Vaters an dieser Stelle differenziert betrachten. Das Märchen sagt nicht, dass er wusste, unter welchen Bedingungen seine Tochter und ihr Mann nach der Hochzeit lebten. Als er sie nach 3 Monaten besucht, fragt er seine Tochter sogar, wie es ihr gehe, und sie antwortet ihm, es gehe ihr ganz gut. Erst danach zieht sie sich zurück und weint, weil sie ihrem Vater nicht einmal etwas zu essen anbieten kann. Wir können dem Vater deshalb nicht einfach unterstellen, er habe wissentlich zugelassen, dass seine Tochter in Armut lebt. Kritisch bleibt dennoch, dass er die Folgen seiner Forderungen hätte vorhersehen können. Er wusste, dass die 100 Rinder das gesamte Vermögen seines zukünftigen Schwiegersohns darstellten. Die Frage ist deshalb weniger, ob er seine Tochter bewusst in Armut leben ließ, sondern welche Verantwortung ein Mensch für die vorhersehbaren Folgen seiner Entscheidung trägt. Muss man erst unmittelbar mit dem Leid eines anderen konfrontiert werden, bevor man darüber nachdenkt, welche Konsequenzen das eigene Handeln für ihn hat? Gleichzeitig wirft die Situation aber auch eine Frage über die Tochter und ihren Ehemann auf. Warum sprechen sie nicht mit ihm darüber? Beide wissen, wie schlecht ihre wirtschaftliche Lage ist. Trotzdem sagt die Tochter ihrem Vater, es gehe ihr gut. Auch ihr Mann erklärt dem wohlhabenden Schwiegervater nicht, dass sie kaum etwas zu essen besitzen. Stattdessen versucht er erneut, sich bei anderen Menschen Lebensmittel zu beschaffen. Warum sie schweigen, erklärt das Märchen nicht. Eine mögliche Deutung wäre Scham. Beide scheinen sich dafür zu schämen, einem Gast nichts anbieten zu können. Gerade der Ehemann könnte zusätzlich Schwierigkeiten damit haben, seinen Fehler einzugestehen. Schließlich hat er selbst entschieden, sein gesamtes Vermögen für die Ehe herzugeben. Den Schwiegervater nun um Unterstützung zu bitten, würde gleichzeitig bedeuten, zuzugeben, dass diese Entscheidung sie in eine existenzielle Notlage gebracht hat. Auch Stolz oder die gesellschaftliche Bedeutung von Gastfreundschaft könnte deshalb eine Rolle spielen. Dadurch wird die Verantwortung innerhalb der Geschichte komplizierter. Der Vater hätte die Konsequenzen seiner Forderung bedenken können, gleichzeitig kann er kaum auf eine Notlage reagieren, deren tatsächliches Ausmaß ihm nicht mitgeteilt wird. Seine Tochter sagt sogar ausdrücklich, dass es ihr gut gehe. Das Märchen zeigt damit möglicherweise ein Problem, das auch außerhalb seiner historischen und kulturellen Umgebung verständlich ist. Menschen können Unterstützung benötigen und gleichzeitig versuchen, ihre Not vor anderen zu verbergen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Menschen selbst für ihre Not verantwortlich sind, wenn sie nicht darüber sprechen. Scham, Stolz, gesellschaftliche Erwartungen oder die Angst davor, wie andere reagieren könnten, können es sehr schwer machen, um Hilfe zu bitten. Umgekehrt können selbst nahestehende Menschen nicht immer erkennen, wie ernst eine Situation ist, wenn ihnen vermittelt wird, dass alles in Ordnung sei. Bemerkenswert ist deshalb, dass sich die Situation erst verändert, als die Frau schließlich offen ausspricht, was ihrer Meinung nach falsch gelaufen ist. Ihr Vater hört ihr zu, erkennt ihre Kritik an und handelt anschließend. Ihre Kritik am Ehemann funktioniert wiederum anders. Er hat nicht versucht, an ihr zu verdienen. Sein Fehler liegt vielmehr darin, für seinen Wunsch nach einer Ehe seine gesamte wirtschaftliche Sicherheit aufzugeben. Die Frau macht deutlich, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Das klingt aus heutiger Perspektive zunächst befremdlich, weil Frauen dabei anhand unterschiedlicher Brautpreise miteinander verglichen werden. Innerhalb der Logik des Märchens geht es jedoch vor allem um Verhältnismäßigkeit. Ihr Mann hätte eine Entscheidung treffen können, die sowohl seinen Wunsch nach seiner Familie erfüllt, als auch eine gemeinsame Lebensgrundlage erhalten hätte. Dabei sollte man seine Figur nicht ausschließlich verurteilen. Sein ursprünglicher Wunsch entstand aus Einsamkeit nach dem Verlust seiner Eltern und während der gesamten Geschichte versuchte er, Verantwortung für seine Frau zu übernehmen. Seine Narrheit ist deshalb keine moralische Bosheit, sie besteht in einer folgenreichen Fehlentscheidung. Das Märchen unterscheidet damit durchaus zwischen einem Menschen, der schlecht handelt, und einem Menschen, der unvernünftig handelt. Gute Absichten schützen eben nicht automatisch vor schlechten Entscheidungen. Am schärfsten fällt schließlich das Urteil über den Verführer aus. Er wollte etwas, für das 100 Rinder gezahlt worden waren, mit einem einzigen Stück Fleisch bekommen. Diese Pointe ist humorvoll, gleichzeitig steckt darin eine problematische Vorstellung, die man kritisch betrachten sollte. Die Frau argumentiert zunächst innerhalb derselben Logik, die sie eigentlich in Frage stellt. Sie vergleicht ihren vermeintlichen Preis von 100 Rindern mit dem Stück Fleisch. Doch gerade durch die Übertreibung wird sichtbar, wie absurd die gesamte Vorstellung ist. Der Verführer glaubt, dass eine materielle Gabe ihm einen Anspruch auf die Frau verschafft. Genau diesen Anspruch weist sie zurück. Das ist auch aus heutiger Sicht ein wichtiger Punkt. Ein Geschenk, eine Einladung oder materielle Unterstützung erzeugt keinen Anspruch auf Zuneigung oder Nähe. Der Verführer hat der Frau das Fleisch zwar freiwillig gegeben, allerdings in der Erwartung einer Gegenleistung. Sie erfüllt diese Erwartung nicht. Das Märchen macht ihn dafür zum größten Narren. Seine Gabe war kein Vertrag über einen anderen Menschen, auch wenn er sie offenbar so verstanden hat. Gleichzeitig darf man die Frau nicht vollkommen unkritisch zur modernen Heldin erklären. Sie lebt in einer Gesellschaft, deren Vorstellungen von Ehe, Besitz und Geschlechterrollen deutlich in der Geschichte erkennbar sind. Und teilweise argumentiert sie selbst innerhalb dieser Vorstellungen. Auch ihre Aussage, ihr Vater habe sie zu billig hergegeben, widerspricht nicht grundsätzlich der Idee eines Brautpreises. Deshalb wäre es zu einfach, dem Märchen eine vollständige moderne Botschaft über Selbstbestimmung zuzuschreiben. Was sich jedoch deutlich erkennen lässt, ist eine Kritik an Selbstüberschätzung und an dem Versuch, menschliche Beziehungen ausschließlich nach materiellem Wert zu beurteilen. Besonders interessant ist außerdem, wie der Vater auf die Kritik reagiert. Er verteidigt sich nicht und bestraft seine Tochter auch nicht dafür, dass sie ihn einen Narren nennt. Stattdessen erkennt er an, dass sie recht hat. Anschließend bleibt es nicht bei dieser Einsicht. Er gibt die 100 Rinder zurück und schenkt dem Paar zusätzlich 200 weitere. Gerade weil wir nicht wissen, ob er vorher das tatsächliche Ausmaß ihrer Armut kannte, bekommt dieses Ende eine zusätzliche Bedeutung. Sobald die Situation offen ausgesprochen wird und er mit den Folgen seiner Entscheidung konfrontiert ist, übernimmt er Verantwortung und versucht, sie zu korrigieren. Auch dieses Ende kann man allerdings kritisch betrachten. Die Armut des Paares wird letztlich nicht dadurch überwunden, dass die Frau wirtschaftlich unabhängig wird oder das bestehende System grundsätzlich verändert wird. Die Lösung kommt erneut durch den Besitz des Vaters. Das Märchen stellt die gesellschaftliche Ordnung also nicht vollständig in Frage, es korrigiert vielmehr eine ungerechte bzw. unvernünftige Situation innerhalb dieser Ordnung. Gerade deshalb ist die Frau als Figur interessant. Sie besitzt am Ende weder die meisten Rinder noch die höchste gesellschaftliche Stellung. Ihre Stärke besteht darin, dass sie als einzige alle Zusammenhänge erkennt. Sie versteht den Fehler ihres Vaters, die Unvernunft ihres Mannes und die Selbstüberschätzung des Verführers. Wissen und Urteilskraft stehen damit dem materiellen Besitz der Männer gegenüber. Während die Männer zuvor darüber entschieden haben, welchen materiellen Wert sie der Frau beimessen, entscheidet nun die Frau darüber, wie vernünftig deren Verhalten gewesen ist. Die drei Narren verkörpern dabei drei unterschiedliche Formen derselben Fehlannahme. Der Vater bedenkt die Folgen seiner Forderung nicht ausreichend, der Ehemann glaubt, für seinen Wunsch alles opfern zu müssen, und der Verführer glaubt, durch eine materielle Leistung einen Anspruch auf einen anderen Menschen erwerben zu können. Alle drei betrachten ihre unmittelbaren Wünsche stärker als deren Konsequenzen. Vielleicht steckt deshalb noch eine weitere Botschaft in diesem Ende. Probleme können sich nur schwer verändern, solange niemand über sie spricht. Die Tochter verschweigt ihre Not zunächst sogar gegenüber ihrem eigenen Vater. Erst als sie offen ausspricht, was ihrer Meinung nach falsch gelaufen ist, entsteht die Möglichkeit einer Veränderung. Gleichzeitig zeigt die Reaktion des Vaters, was auf der anderen Seite notwendig ist, die Bereitschaft zuzuhören, einen eigenen Fehler anzuerkennen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Die vielleicht wichtigste Aussage des Märchens liegt deshalb nicht darin, dass 100 Rinder zu viel oder zu wenig für eine Frau gewesen wäre. Vielmehr zeigt die Geschichte, wie schnell Menschen falsche Entscheidungen treffen, wenn Wünsche, Besitz, Stolz und gesellschaftliche Erwartungen wichtiger werden als die Frage nach ihren tatsächlichen Folgen. Und ausgerechnet die Person, die während der Geschichte immer wieder Gegenstand der Entscheidungen anderer gewesen ist, sorgt am Ende dafür, dass diese Entscheidungen endlich offen ausgesprochen und hinterfragt werden. Wie fandet ihr das Märchen? Bevor wir zum Fazit kommen, interessiert mich eure Meinung. Habt ihr die Frau als so starke Person wahrgenommen? Wie findet ihr die Message des Märchens? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Vielleicht sind euch noch Symboliken oder Details aufgefallen, die ich in meiner Analyse nicht erwähnt habe. Wenn euch das Märchen und die Analyse gefallen, lasst gerne ein Like da, teilt das Video und abonniert den Kanal, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Lasst uns gemeinsam über das Märchen diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinung. Analyse Teil 5. Fazit. Was bedeutet dieses Märchen nun in Bezug auf unsere heutige Gesellschaft? Auf den ersten Blick scheint eine Geschichte über Brautpreise, Rinder und arrangierte Ehen sehr weit von unserem heutigen Leben entfernt zu sein. Doch hinter diesen Elementen steckt eine überraschend moderne Frage. Wie häufig beurteilen wir Menschen und Beziehungen noch immer danach, was sie uns bringen, was sie besitzen oder welchen gesellschaftlichen Wert wir ihnen zuschreiben? Natürlich werden Menschen in unserer Gesellschaft normalerweise nicht gegen 100 Rinder eingetauscht. Trotzdem spielen Geld, beruflicher Erfolg, Aussehen, sozialer Status und Besitz eine große Rolle dabei, wie Menschen wahrgenommen und teilweise auch behandelt werden. Das Märchen überspitzt diesen Gedanken, indem es den Wert einer Frau ganz konkret in Rindern ausdrückt. Gerade dadurch wird sichtbar, wie problematisch es wird. Sobald wir versuchen, den Wert eines Menschen an etwas Messbares zu knüpfen. Ein Mensch wird nicht wertvoller, weil er wohlhabend, erfolgreich oder attraktiv ist. Und er verliert seinen Wert nicht, wenn ihm all diese Dinge fehlen. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass Entscheidungen nicht isoliert betrachtet werden können. Der Vater möchte 100 weitere Rinder besitzen, der junge Mann möchte unbedingt heiraten und der Verführer möchte die Frau für sich gewinnen. Jeder verfolgt zunächst sein eigenes Bedürfnis. Dabei wird jedoch zu wenig darüber nachgedacht, welche Auswirkungen die eigenen Entscheidungen auf andere Menschen hat. Genau das lässt sich auf unsere Gesellschaft übertragen. Persönliche Freiheit bedeutet nicht, dass unsere Entscheidungen keine Konsequenzen für andere haben. Besonders dort, wo ein Machtgefälle besteht, etwa durch Geld, gesellschaftliche Stellung oder Abhängigkeit, entsteht deshalb auch Verantwortung. Das zeigt sich besonders deutlich am Verführer. Er gibt der Frau etwas, erwartet dafür aber Zugang zu ihr. Auch diese Vorstellung existiert in modernerer Form weiterhin. Eine Einladung, ein Geschenk, finanzielle Unterstützung oder zuvor gezeigtes Interesse begründen jedoch niemals einen Anspruch auf Zuneigung, Nähe oder einer Beziehung. Zustimmung kann nicht gekauft werden. Ein Mensch darf seine Meinung ändern und schuldet einem anderen Menschen nichts, sich selbst, nur weil dieser etwas investiert hat. Das Märchen wirft außerdem eine wichtige Frage über Armut und Abhängigkeit auf. Die Frau nutzt das Interesse des Verführers gerade in einem Moment, in dem sie dringend Lebensmittel benötigt. Damit erinnert die Geschichte daran, dass Entscheidungen unter wirtschaftlichem oder sozialem Druck nicht immer unter vollkommen gleichen Voraussetzungen getroffen werden. Wer über Geld, Ressourcen oder Einfluss verfügt, besitzt häufig mehr Handlungsmöglichkeiten als jemand, der darauf angewiesen ist. Deshalb reicht es nicht immer, nur danach zu fragen, ob jemand formal eine Wahl hatte. Man sollte auch fragen, unter welchen Bedingungen diese Wahl getroffen wurde. Bemerkenswert ist schließlich, wer all diese Widersprüche erkennt. Nicht der wohlhabende Vater und auch nicht die Männer, die über Besitz verfügen, sondern die Frau, die lange Zeit selbst Gegenstand ihrer Entscheidungen gewesen ist. Sie verändert die Situation nicht durch Reichtum oder gesellschaftlicher Macht, sondern indem sie Zusammenhänge erkennt, widerspricht und die anderen dazu zwingt, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Darin steckt vielleicht eine der zeitlosesten Aussagen der Geschichte. Gesellschaftliche Regeln und Gewohnheiten erscheinen häufig selbstverständlich, bis jemand, der von ihnen betroffen ist, die Frage stellt, ob sie eigentlich gerecht sind. Gleichzeitig sollten wir das Märchen nicht moderner machen, als es tatsächlich ist. Am Ende wird die bestehende Ordnung nicht vollständig überwunden, die wirtschaftliche Rettung des Paares kommt erneut durch den Besitz des Vaters und auch die Vorstellung eines Brautpreises wird nicht grundsätzlich abgeschafft. Trotzdem verändert sich etwas Entscheidendes. Der Vater erkennt seinen Fehler an und handelt anschließend anders. Damit zeigt die Geschichte, dass Einsicht allein nicht genügt. Wer erkennt, dass die eigenen Entscheidungen anderer geschadet haben, kann Verantwortung übernehmen und versuchen, die Folgen zu korrigieren. Und vielleicht liegt genau darin die Verbindung zu unserer Gesellschaft. Die 100 Rinder mögen uns fremd erscheinen, die dahinterliegenden Mechanismen sind es nicht. Auch heute vergleichen wir, bewerten, begehren, erwarten Gegenleistungen und treffen Entscheidungen, deren Folgen andere mittragen müssen. Das Märchen erinnert uns deshalb daran, Menschen nicht nach ihrem Nutzen oder ihrem vermeintlichen Wert für andere zu beurteilen, Machtgefälle wahrzunehmen und die Konsequenzen unseres Handelns mitzudenken. Die entscheidende Frage ist am Ende also vielleicht gar nicht, welcher der drei Männer der größte Narr gewesen ist. Viel wichtiger ist die Frage, ob wir bereit sind, unsere eigenen Vorstellungen und Entscheidungen genauso kritisch zu hinterfragen, wie die Frau es mit den drei Männern tut. Denn gesellschaftlicher Fortschritt beginnt häufig genau dort, wenn etwas, das lange als selbstverständlich galt, plötzlich nicht mehr selbstverständlich hingenommen wird. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.